Die F-Dur-Sonate für Orgel und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart, hier gespielt vom SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist vom Kloster Beindt. Und an der Orgel Professor Michael Gerhard Kaufmann. Und der hat mehr Talent und Aufgaben, als eine Orgelregister hat. Michael Gerhard Kaufmann ist unter anderem Professor an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg, künstlerischer Leiter der Konzertreihe Orgelwelten. Er hat erfolgreich die Anträge gestellt, um die Orgelmusik und den Orgelbau im Jahr 2017 auf die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes zu bringen. Und Orgelsachverständiger ist er obendrein. Und deshalb, klar, ist Michael Gerhard Kaufmann natürlich unser Mann in der SWR 2 Orgelmatinee. Guten Morgen, Herr Kaufmann.
Guten Morgen.
Wenn Sie nicht spielen oder lehren, dann sind Sie im Land als Orgelsachverständiger unterwegs, unter anderem. Wer ruft Sie und was machen Sie da?
Ich bin ja nicht der einzige Orgelsachverständige, sondern es gibt ungefähr 300 in Deutschland. Und unsere Hauptaufgabe ist die Beratung von Eigentümern, seines Kirchengemeinden oder seines beispielsweise auch Kommunen oder der Staat, bei Orgelsachfragen zu leisten. Das heißt, denen Ratschläge zu geben, wie man mit diesem Instrument, das vorhanden ist, umgeht. Oder aber auch, wenn ein neues gebaut wird, die Planungen in die Hand zu nehmen, um dann die Bedürfnisse vor Ort abzuklopfen und mit einem Ausschreibungswettbewerb dann an die Firmen heranzutreten, die ein solches Instrument bauen können.
Das heißt, Sie kennen sich auch richtig aus im Orgelbau und wissen, welcher Raum welche Orgel verträgt?
Ich gehöre zu den vor allem hörenden Menschen. Das heißt, ich beurteile Räume nicht nur auf ihre Optik hin, sondern auch gleich auf ihren Klang. Und ich fühle mich in vielen Räumen sehr wohl, weil sie gut gemacht sind. Also das heißt, weil alles gut erlebbar ist durchs Auge und durchs Ohr. Und dann gibt's natürlich die Katastrophenräume, die wunderschön designt sind, aber eine ganz trockene Akustik besitzen. Und das sind eigentlich die schwierigen Räume.
Okay, und wenn Sie nicht den Raum begutachten, um zu gucken, welche Orgel passt da rein, sondern die Orgel begutachten, dann hören Sie auch. Ist das dann das, was man gemeinhin als Orgelprobe bezeichnet?
Genau, also das heißt, man spielt jedes Register durch, natürlich jetzt nicht Einzeltöne, sondern versucht zu musizieren. Manchmal korrespondiert das Instrument mit mir und ich finde gleich eine Sympathie und dann sind vielleicht auch nur kleinere Schäden da oder man merkt, die Orgel hat Potenzial und sie müsste eigentlich nur saniert und dann auch optimiert werden, sodass wieder alles funktioniert und vielleicht noch ein bisschen besser angepasst ist an die Bedingungen. Oder aber das Instrument ist irgendwie abgängig, weil es entweder schlecht gebaut worden ist von Anfang an oder zu viele Hände daran rumgewirkt haben und mehr Schaden angerichtet haben, als dem gut getan hat.
Und das geht es dann diplomatisch zu vermitteln, diese Erkenntnis.
Ja, wobei auch Gemeinden natürlich genau wissen, wenn sie einen rufen, es kann teuer werden, wenn der Sachverständige da war und ein entsprechendes Programm aufgestellt hat, wie man jetzt damit entweder umgehen kann, also mit dieser vorhandenen Substanz oder aber etwas Neues hinstellen möchte.
Wenn man jetzt auf die Orgellandschaft in Baden-Württemberg guckt, was lässt sich da ablesen, klanglich, baulich, optisch? Fangen wir mal im Norden an.
Ja, Baden-Württemberg ist nach dem 30-jährigen Krieg wieder aufgebaut worden. Das heißt also quasi die Länder, die jetzt das Baden-Württemberg bilden, waren ja alle durchkämmt von fremden Heeren und fremde Heere haben erstmal alles verheert. Wenn sie an Orgeln gekommen sind, haben sie Metallpfeifen gefunden, die Soldaten, und die eigneten sich aufgrund des Bleigehalts natürlich sehr gut, dass man sie einschmilzt und daraus Kugeln gießt. Und die Glocken hat man abgehängt und hat Kanonen draus gegossen. So ist sehr viel vernichtet worden und dann natürlich auch noch im Pfälzischen Erbfolgekrieg in der Kurpfalz. Es findet eigentlich ein Neuaufbau statt im 17. Jahrhundert und da ist man dieser aus Schlesien über Sachsen, Thüringen und natürlich in Böhmen entwickelten Gedankenwelt der unterschiedlichen Register sehr verhaftet. Das heißt, viele Register, die in einer solchen Orgel dann vorhanden sind, werden in unterschiedlichen Klangfarben kombiniert. Und diese Kombination führt dazu, dass man beispielsweise aus zwei eine dritte Stimme, die gar nicht gebaut ist, akustisch erhält und eine enorme Vielfalt bei relativ kleinen Instrumenten entwickelt. Das Ganze wird im 18. Jahrhundert dann angereichert durch die Straßburger Silbermann-Dynastie, die dann auch rechtsreinig baut. Und die Instrumente, die haben ein ganz bestimmtes Timbre, denn die sind beeinflusst durch diesen normierten Pariser Orgelbau mit Trompeten und Kornetten. Das Ganze entwickelt sich zu einem badischen Orgelstil, der dann in Oberschwaben wiederum eine andere Färbung kriegt. Dort ist es dann Burgund, das den Einfluss übernimmt und in Monumentalorgeln zu ganz speziellen Konzepten führt. Und in Baden ist es die Durlacher Dynastie der Steins und Voits. Und diese Firma, die entwickelt sich im Lauf des 19. Jahrhunderts quasi zu einem Weltmarktführer aufgrund ihrer Hightech-Entwicklungen durch frühen Einsatz von Elektrik im Orgelbau. In Württemberg ist es Walker in Ludwigsburg. Die Firma greift diese Tendenzen der süddeutschen Barockzeit auf und entwickelt neue Windladen, die es ermöglichen, viele Register zu addieren, auch neue technische Kombinationen. Das Ganze wird dann ganz spannend und Walker ist es zum Beispiel auch zu verdanken, dass letztendlich die deutsche Orgel der Romantik Weltgeltung erhält, weil Walker dann auch ins Ausland, die Vereinigten Staaten oder aber ins russische Zarenreich geliefert hat. Und überall Walker-Orgeln einfach standen, die gewisse Normen gesetzt haben.
Sagen Sie, bei dieser ganzen Vielfalt, diesen ganzen feinen Unterschieden, können Sie dann tatsächlich am Bild und Klang einer Orgel einordnen, aus welcher Ecke die kommt?
Also meine Hörerfahrung ist ziemlich ausgeprägt. Ich habe tausende von Orgeln besucht. Mhm. Eine Orgel muss man erfahren im Wortsinn, also erstmal hinfahren und dann erfahren, was sie so tut im Spiel und im Klang. Ich kann vieles zuordnen und trotzdem finde ich jedes Mal Überraschungen, mit denen ich so nicht gerechnet hätte und über die ich mich dann umso mehr freuen kann.
Zum Beispiel?
Naja, wenn ganz bestimmte Farbstimmen in einer Orgel stehen, wie zum Beispiel in Meihingen, das ist jetzt nimmer Baden-Württemberg, sondern kurz dahinter, also sprich Ries, Schwaben. Dort steht eine Orgel von ungefähr 1747, beendet von einem recht unbekannten Orgelbauer Baumeister. Und die ist erhalten geblieben in quasi im Urklang, weil die Kirche säkularisiert worden ist, die Orgel mit dem Wachssiegel versiegelt wurde und erst dann im 20. Jahrhundert dieses gebrochen wurde und man sich dann ganz vorsichtig herangetastet hatte in einer wirklich beispielhaften Restaurierung. Und man dort Klänge findet, die es nirgends mehr auf der Welt gibt.
Es heißt, habe ich gelesen, Gesellschaft und Orgelklang sind in einer Wechselwirkung. Das klingt für mich nach einer wilden These. Wie zeigt sich das?
Ja, Sie spielen da auf ein Forschungsprojekt an, das die VW-Stiftung mir und einer Kollegin, Kulturwissenschaftlerin, finanziert hat an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Das Buch wird gerade vorbereitet und auch die Tonträger dazu. Die These entwickelte sich daher, dass man, sagen wir mal, bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen entweder im Orgelbau ablesen kann und in der Orgelmusik oder aber diese Orgelbewegungen oder die Orgelklänge und der Orgelbau diese vorwegnehmen. Also Beispiel ist im 19. Jahrhundert die Entwicklung der Konzertsaalorgel, die maßgeblich durch Felix Mendelssohn beeinflusst worden ist, der für seine rheinischen Musiktage immer wieder Orgeln in Konzertsälen aufgebaut hat oder aufbauen ließ, um die Händelschen Oratorien möglichst mit ihrem originären Orgelklang oder dem, was man damals drunter verstanden hat, dann auch erklingen lassen zu können. Und daraus entwickeln sich dann eigene Orgeltypen, Konzertsaalorgeltypen. Und es gab bis in unsere Zeit hinein natürlich hunderte von solchen Instrumenten. Und es gibt auch welche wie Heidelberg Stadthalle, die erste komplett elektrisch gesteuerte Orgel, die um 1903 bzw. 10 dann fertig gebaut worden ist und die derzeit restauriert wird. Oder aber natürlich Orgel und Nationalsozialismus, das war mein Promotionsthema, wo eine Orgelarbeitsgemeinschaft der Hitlerjugend dann tätig ist, um die norddeutsche Orgel, also die Neobarock-Orgel, wie sie wenige Jahre zuvor vor allem unter völkischem Einfluss dann definiert worden ist, in reichsweit und natürlich dann später auch weltweit durchzusetzen. Dort hat man mit stählernen Klängen eben auch die gestählte Jugend erfreuen wollen und formen wollen. Also es gibt gesellschaftliche Entwicklungen, die sich einfach in dem Ganzen spiegeln, beziehungsweise wo die Orgel ein Element dieser Großströmung darstellt.
Was man an der Orgel alles ablesen kann. Zum Schluss die Frage natürlich nach der Lieblingsorgel.
Die gibt es nicht. Es gibt gute Instrumente, also auch sehr gute und ausgezeichnete. Die Spitze wird nach oben natürlich dünner. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele, die auch sehr schön sind in gewissen Kontexten. Es ist je nachdem, wie die eigene Verfassung sich zeigt, beziehungsweise das Gefühl, das man gerade an einem Instrument entwickelt, die Orgel, an der man gerade dran sitzt, an der man vielleicht auch sehr, sehr schön musizieren kann und im Gleichklang mit dem Atem der Orgel dann auch selber atmet.
Dankeschön, Herr Kaufmann.
Danke auch.
Danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Michael Gerhard Kaufmann, Orgel-Universalgenie. Und hier folgt jetzt die Fuge aus der Fantasie und Fuge C-Moll für Orgel von Johann Sebastian Bach, bearbeitet von Edward Elgar, gespielt von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen unter der Leitung von Favse Heimor. Sie hören die Matinee zum Jahr der Orgel in SWR 2.